Deutschlandfunk Kultur heute.
30 Jahre Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Kubas Filmfestival und Kunst um 1800 in der Hamburger Kunsthalle neu gesehen. Das haben wir im Programm bei Kultur heute und dazu begrüßt und lädt Sie ein, Michael Köhler. Willkommen. Die herausragenden Produktionen, die wichtigen Ereignisse des Tanzjahres 2025, die stehen am Anfang dieser Ausgabe. Hören wir zu Beginn den amerikanischen Choreografen Kylie Abraham.
I'm someone that just loves movement. I studied a lot of dance styles, vocabularies, etc. It was always just movement for me.
Sämtliche Tanzstile, die sind alle Bewegung für mich. Und es ist eine Arbeit, die die Liebe feiert, Untitled Love, auch die Liebe zur Tradition, zur schwarzen Herkunft. Tanzkritikerin Wiebke Hüster, worüber müssen wir über dieses Stück sprechen, Untitled Love, das rangiert gewissermaßen in ihrer Champions League?
Ja, absolut. Es ist eins meiner Lieblingsstücke diesen Jahres. Ich bin dafür nach London gefahren und ich muss sagen, Kylie Abraham habe ich wirklich versucht zu sehen, wo ich kann, weil er arbeitet auch für das New York City Ballet. Er ist ja überhaupt in den Vereinigten Staaten zu Hause. Aber manchmal kommt er sogar auch nach Deutschland und zeigt hier was mit seiner eigenen Company AIM. Aber dieses An Untitled Love, das war natürlich auch Musik, die ich aus meiner Jugend kenne, die D'Angelo, diese große Rhythm and Blues-Legende, ist ja leider dieses Jahr gestorben. Dieses ganze Stück nimmt diese Musik und zeigt nicht nur eine Familie, eine Community, einen Freundeskreis, eine Party, ein gemeinsames, wir hängen auf dem Sofa ab und schütteln den Kopf darüber, was die dritte Tante, die da neben den zwei anderen sitzt, für merkwürdige Dinge von sich gibt, sondern das bezieht uns ja mit ein. Es ist ein einladendes, ein inklusives Stück und wir werden hineingezogen in die Welt des Tanzes, in ein Tanztheater, das uns aber sozusagen mit umarmt. Und das ist irgendwie das Schöne.
Ja, auch
daran.
Der kleinen Gesten. Man sitzt so auf dem Sofa, man reibt sich mal mit dem Zeigefinger über die Augenbraue, so wie man das macht, wenn man Kontakt aufnimmt und Zeichen setzt. Ne?
Ja, ganz genau. Und insofern würde ich auch sagen, es ist ein Tanztheater, weil es eben gestisch, mimisch arbeitet und weil es aber auch zeigt, dass dieser Stilmix, man würde aber Abraham jederzeit wiedererkennen, aber diese Sprache von ihm, die ist sehr refined, die hat klassische Anteile, akademische Anteile, die hat große Anteile traditionellen afrikanischen Tanzes und ich finde das so interessant, wie man spürt, dass er diese verschiedenen Sprachen spricht, studiert hat und dass er die zu seinem ganz eigenen Idiom, das er mit seiner Company hervorragenden Tänzern so teilt und dass es so eine kommunikative Bewegungssprache ist. Man braucht keine Erklärung, man ist da drin, man fühlt sich so glücklich stellenweise in diesem Stück wie früher, wenn man selber tanzen gegangen ist.
Kylie Abrahams Untitled Love steht am Anfang unseres Gesprächs über das Tanzjahr 2025 mit Wiebke Hüster. Wir wechseln mal die Musikfarbe gänzlich. Ja, da geht es richtig bellend, buchstäblich zur Sache. Was ist das, bitteschön, Wiebke Hüster?
Oh mein Gott, ja, das ist mein zweitliebstes Stück in diesem Jahr. Und zwar finde ich ganz großartig, ich habe auch noch das dänische Kammerballett gesehen mit Live-Musik auf der Bühne. Live-Musik ist einfach das Zweitbeste. Also D'Angelo ist großartig, wenn man die Songs seiner Jugend, seiner Kindheit, wenn man das wiederhört, sich wiederfindet in dieser Musik, die einem selber so nah war. Aber hier hört man eben Musik, die hat man vorher noch nie gehört. Das ist eine Mischung von elektronischer Musik und Streichern, die auf der Bühne neben den Tänzern, mit den Tänzern agieren. Und ich habe das selten so gut, so faszinierend gesehen. Und dieses Tournament, also dieses Turnier, ist ja auch tatsächlich so eine Anspielung darauf, auf sportliche, wettkampfartige Auseinandersetzung. Georges Balanchine hat ja auch mal ein Stück gemacht, das Argon hieß. Und hier ist es praktisch das Verhältnis von Tanz und Musik, das Adam Linder so zeitgenössisch völlig faszinierend auslotet. Den dritten aus dieser Generation der zwischen Anfang 40 bis 50 Jahre alten Choreografen. Den dritten möchte ich noch nennen, der gehört auch in diese Reihe mitreißender Musik, die einen in den Tanz hineinzieht und gleichzeitig der eine Tanzsprache hat, die ganz eigen ist, die total aus der Disco auch kommt, wo man unmittelbar spürt, ja, okay, die Bewegung kommt aus der Hüfte, kommt aus dem Zentrum, die Arme schwingen frei, der Kopf geht mit. Das ist Hofer Schächter, der britisch-israelische Choreograf, und er hat tatsächlich sein erstes Stück mit einer fremden Company jetzt an der Pariser Oper gemacht im Juni. Red Carpet hieß es, roter Teppich, Kostüme von Chanel, eine Rockband auf der Bühne, der Drummer sang, fantastische Musik, das ist aber Schächter auch immer gerne, Live-Musik von ihm manchmal auch selbst komponiert. Hier ganz großartig, eine Party, die sich auflöst. Menschen, die sich einander immer stärker offenbaren, die immer nackter werden. Irgendwann werdet diese Partykleidung abgelegt, dann sind es nur noch so hautfarbene Trikots. Also ganz fantastisch, auch in allen drei Stücken, dieses Metaphysische, dieses Sprechen über Tanz. Was kann der Tanz, wie kann der kommunizieren? Was kann der uns heute geben? Das sieht man wirklich sehr stark in allen drei Stücken. Und wie interessant ist ein Tanz, wenn er aus der Musik kommt, mit der Musik geht, gegen die Musik geht?
Nach dieser Hitliste von Wiebke Hüster müssen wir jetzt über einige Probleme oder Veränderungen sprechen. Der deutsch-argentinische Choreograf und Opernregisseur Demis Volpi hat letztes Jahr die Nachfolge von John Neumeier angetreten beim Hamburg Ballett. Das hat nicht lange gedauert. Im Sommer dieses Jahres wurde der Vertrag schon wieder aufgelöst. Jetzt gab es die Premiere des neuen Direktors nach nur einem halben Jahr in der Nachfolge John Neumeiers. Wer ist dieser Direktor Lloyd Riggins und was hat sich da verändert?
Ich finde das die richtige Entscheidung. Da die Stadt beschlossen hat, dass das Erbe John Neumeiers weiterhin ganz vornehmlich gepflegt werden soll mit dem Hamburg Ballett, dann ist Lloyd Riggins, der sein Stellvertreter war, der zuvor ein großartiger Solist bei ihm war, die richtige Wahl. Denn er hat die Liebe zu diesem Werk, hat diese Widmung für die Tänzer, täglich stundenlang im Saal zu stehen, mit ihnen zu arbeiten, eng an ihrem künstlerischen Ausdruck, an ihrer Virtuosität dran zu sein, das hat er. Und darum finde ich das richtig. Und ich finde auch richtig, dass endlich die Tänzer gehört werden, dass man Demis Volpi aus diesem Vertragsverhältnis entlassen hat, weil 50 Tänzer aus Düsseldorf und Hamburg gesagt haben, so können, so wollen wir nicht arbeiten. Und ich finde, man muss lernen für die Zukunft, wenn man solche großen Kompanien besetzt, einfach die Tänzer zu hören. Man fragt auch die Wiener Philharmoniker, wer ihr neuer Chefdirigent werden soll. Und ich hoffe, dass Wuppertal von Hamburg lernt, wo dieses Jahr sich ja Boris Schamatz, der französische Choreograf, nach 3 Jahren nur als Direktor ohne ein Wort der Begründung verabschiedet hat, wo es auch heißt, ja, er kam mit Teilen der Company nicht klar und so weiter und so fort. Aber das kann man doch nicht machen. Man muss doch in Zukunft hier auch aus den Tänzern heraus mit den Tänzern jemand finden, der diese Company endlich so viele Jahre nach Pina Bauschs Tod 2009 in die Zukunft führt. Denn man hat gesehen, Meryl Tankards großartiger revisierter Kontakthof, der zum Theatertreffen eingeladen war, der war fantastisch. Warum fragt man nicht Frau Tankard, ob sie sich das vorstellen kann, das die nächsten 5 Jahre mal mindestens zu machen?
Also Mitbestimmung und die Frage nach der Zukunft haben Sie gerade stark gemacht. Wir müssen über einen großen Verlust und eine große Zukunft sprechen. Das eine Stichwort lautet Hans von Mahn, das zweite Stichwort lautet Chemnitz.
Ja, das war sehr traurig, so kurz vor Weihnachten einen der bedeutendsten Choreografen unserer Zeit zu verlieren. Hans von Mahn mit 93 Jahren ist er friedlich zu Hause gestorben. 2 Tage vor Heiligabend war ich im Amsterdamer Opernhaus eingeladen, mich mit allen anderen in einem vollen Theater von ihm zu verabschieden. Er war da vorne aufgebahrt, es wurden Stücke gezeigt. Das war sehr bewegend und das hat uns allen nochmal vor Augen geführt, dass wir keine Zukunft haben werden im Tanz, ohne dass wir unsere Vergangenheit ehren. Und jemand wie Hans von Mahn gehört allerdings mit seinen 150 Meisterwerken, die er geschaffen hat, dazu. Ich hoffe, dass sich dieses Repertoire, dass das weltweit gepflegt wird, dass das nicht verloren geht. Und da Sie nach der Zukunft fragen, ich möchte meine Lieblingsballettdirektorin nennen, Sabrina Sadowska in Chemnitz, maßgeblich beteiligt an der Kulturhauptstadt mit eigenen Produktionen, mit einem Tanzfestival. Und nun ist es ihr gelungen, ihren lang gehegten Wunsch, der wird 2026 jetzt wirklich langsam in die Realität umgesetzt werden, nämlich ein Tanzzentrum für die ganze Stadt, für Chemnitz. Für die Alten, für die Jungen, die Hip-Hop lieben, für ein inklusives Publikum sollen dort neue Produktionen entstehen. Bravo, Sabrina Sadowska.
Kein Tournament, kein Turnier, aber ein Parforce-Ritt durch das Tanzjahr 2025. Wiebke Hüster, vielen Dank für diese erfahrungsreiche Übersicht. Wir kommen zur Kunst und knüpfen auch hier an das Gesagte an, nämlich wir widmen uns mal der Vergangenheit, aber mit anderem Blick. Die DDR etwa, die erhob den sozialistischen Realismus zum ästhetischen Maß ihrer Dinge. In der Bundesrepublik, da galt nach dem Krieg der abstrakte Expressionismus oder das informell als Kunst der neuen Freiheit. Alles davor, Historienmalerei oder gar romantische Malerei, der Zweifel am selbstgewissen Ich, die galten als verdächtig, ja sogar als protofaschistisch. Heute wissen wir es besser. Caspar David Friedrich ist wegen seines Zweifels, seiner Rückenansichten so beliebt, weil er eben keinen Überblick hatte, sondern wusste, dass das meiste verborgen vor oder eben hinter uns liegt. Werner Hoffmann, der große Kunsthistoriker, hat als Direktor der Hamburger Kunsthalle ab 1974 eine mehrjährige Ausstellungsreihe zur Kunst um 1800 angestoßen. Er ging davon aus, nicht die Kunst um 1800 müsse entnazifiziert werden, unser Blick muss es. Jetzt wirft die Hamburger Kunsthalle erneut einen Blick auf diese Kunst um 1800 und Carsten Probst ist geradezu feurig.
Die Kunst um 1800 ist oft kleinteilig. Großformatige Gemälde sind eher die Ausnahme. Und wer dem oft explosiven Gehalt dieser Kunst auf die Spur kommen möchte, der muss ein wenig näher herantreten. Wie zum Beispiel bei Darstellungen ausbrechender Vulkane, die damals große Konjunktur hatten. Der Kunsthistoriker Dietmar Rübel, Co-Kurator der Ausstellung.
Diese Vulkanausbrüche ist ja auch ein Beispiel dafür, dass mit der Geologie überhaupt eine der ersten modernen Wissenschaften entsteht. Und gleichzeitig entsteht eine Metaphorik des Vulkanismus, dass damit eigentlich progressive Kräfte gemeint sind. Und das löst ein altes Modell ab. Die älteren Geologen haben gesagt, das ist eigentlich ein Sedimentierungsprozess und wir erstarren immer weiter. Und jetzt die jüngere Generation sagt, nee, genau, der Vulkanismus ist ein Modell für die Veränderung. Das explodiert. Und wir können das praktisch gar nicht steuern, wie wir auch eine Gesellschaft nur bedingt steuern. Und das ist da natürlich mit dem größten Wort Freiheit versehen.
Der britische Illustrator George Cruikshank fertigt 1815 eine Radierung, die kunstvoll den Ausbruch des Vesuvs mit Napoleons Niederlage in der Schlacht bei Waterloo verbindet. 30 Jahre zuvor, um 1780, ergötzt sich Joseph Wright of Derby in seiner Malerei noch am kosmischen Lichtspiel des Vulkanismus, während dann der französische Zeichner Auguste Desperret um 1833 über dem explodierenden Vulkankegel das Wort Liberté, Freiheit, aufsteigen lässt und im Untertitel des Bildes die französische Revolution von 1789 als Eruption feiert. Jedes Bild der Kunst um 1800 verfügt über mehrere Ebenen der Deutung, über politische, wissenschaftliche, philosophische und auch durchaus aktuelle. Zusammen mit Petra Lange-Berndt nimmt Dietmar Rübel mit diesem Ausstellungsprojekt nicht zuletzt den kunsthistorischen Standard der alten Bundesrepublik in den Blick. Die 70er Jahre, in denen Werner Hofmanns Ausstellungsreihe entstand, waren ein Wendepunkt in der noch jungen Kulturgeschichte der Bundesrepublik, der viele aktuelle Debatten folgten.
Das ist auch so ein komisches Jahrzehnt, was auf der einen Seite so ein bisschen verträumt ist, aber wenn man genauer hinsieht, ist eigentlich die Utopie schon längst gekippt und viele Hoffnungen haben sich eigentlich zerschlagen. Es gibt sehr viel Gewalt, wir haben viel Terrorismus. Also das sind schon so Dinge, wo wir sagten, warum erzählen wir das nicht nochmal mit dem Material und mischen es aber neu.
Den beiden KuratorInnen gelingt es auf erstaunliche Weise, das vorliegende Material aus sich selbst heraus durchlässig und historisch transparent zu machen. Es braucht keine langen Wandtexte, allein die Gruppierung und Reihung der Bildwerke in der geschichtsträchtigen Kuppelhalle sorgt für ein immersives Erlebnis, bei dem sich das Publikum die Bilderwelten regelrecht erwandern kann. Äußere Landschaften werden zur Erfahrung innerer Zustände und dabei geht es auch durchaus um innere Eruptionen.
Also dass die bürgerliche Gesellschaft auf der einen Seite so große Dinge hervorbringt, wie zum Beispiel Verlieben, riesige Emotionen. Und gleichzeitig ist das aber auch natürlich dann ein Code, den wir alle erlernen müssen, wie wir uns verlieben. Also das wird dann auch in diesen Bildern gezeigt, wie man sich die Hände hält, dass man auf die Sterne blickt und dann sagt man, dass man ineinander verliebt ist. Also es ist eigentlich gar nicht die Natur, sondern es ist eigentlich dann die Kunst, die dann wieder an die Stelle tritt. Und dieses Verhältnis, das hat uns sehr interessiert.
Mit Bedacht haben Petra Lange-Berndt und Dietmar Rübel ergänzt, was Werner Hofmann einst an der Kunst um 1800 noch nicht als wirklich aktuell empfand. Etwa die Kunst des aufgeklärten Judentums. Sie schien damals offenkundig noch nicht einer besonderen Beachtung wert. Ebenso wenig die bedeutenden Werke von Künstlerinnen. Und nicht zuletzt auch die Darstellung von Menschen nicht weißer Hautfarbe, die selbst ein aufgeklärt gelehrter Künstler wie William Blake nicht diskriminierungsfrei hinbekommt. Diese Ausstellung ist eine wohltuende Reminiszenz an die alte Schule der Bildermuseen und doch zugleich eine fast unerschöpfliche Fundgrube für die aktuellen Diskurse.
Carsten Probst über Kunst um 1800 in Hamburg, neu und wiedergesehen. Heute ist die Gedenkstätte. Bis 1989 war sie Stasi-Knast, die Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. DDR-Schriftsteller Jürgen Fuchs, Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, Dissident Rudolf Barrow, sie saßen alle in der Zentrale ein. Menschen wurden verhaftet, weil sie im Verdacht standen, den Arbeiter- und Bauernstaat verlassen zu wollen. Wer einmal eine Führung mit ehemaligen Insassen oder Zeitzeugen gemacht hat, vergisst es nicht so leicht. Vor 30 Jahren regten ehemalige Gefangene an, eine Gedenkstätte dort einzurichten. Wie aber künftig erinnern, Zeitgeschichte vermitteln, wenn Zeitzeugen oder direkte Bezüge zum Ort fehlen? Claudia van Laak hat sich klug gemacht.
30. Oktober 1974. Dieses Datum wird Friedemann Körner nicht vergessen. An diesem Tag wurden der Sänger und seine Ehefrau von der DDR-Stadtsicherheit in Ost-Berlin verhaftet. Vorbereitung zur Republikflucht und staatsfeindlicher Menschenhandel lauteten die Vorwürfe.
Die hatten gar keinen Grund, mich zu verhaften. Nur weil ich von einem Freund erfuhr, dass da eine Flucht plant. Das ist doch kein Grund. Auch für die Stasi schon.
Das Schlimmste für das Ehepaar Körner, die beiden Söhne, zu diesem Zeitpunkt im Kindergartenalter, wurden in einem sozialistischen Kinderheim untergebracht.
Die wären vielleicht zwangsadoptiert worden. Also es gab ja alle Möglichkeiten, was die da gemacht haben, die Stasi.
Auf Drängen seines Vaters kommen die Kinder frei, dürfen in die Obhut ihrer Tante. 3 Jahre später wird das Ehepaar Körner freigekauft und lebt dann mit den Kindern in West-Berlin. Der inzwischen 80-jährige Friedemann Körner erzählt seine Lebensgeschichte bei einer Führung durch die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen.
Es gibt ja bei uns, bei meiner Familie, ein Happy End. Und Schüler zum Beispiel, die sind dann auch immer so, manche heulen sogar, weil die Geschichte ja wirklich traurig ist. Aber den sage ich sofort: Ihr braucht nicht heulen, wir haben ein Happy End. Und dann haben sie es schon begriffen.
Der größte Teil der jährlich 350.000 Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte sind Schulklassen. Hatten die Schüler Mitte der 90er Jahre noch klare Vorstellungen von einem Staat DDR, verblasst dieses Wissen immer mehr, sagt Gedenkstättendirektor Helge Heidemeier.
Heute sind wir schon bei der übernächsten Generation. Da sind die Eltern schon gar nicht mehr in einem der deutschen Teilstaaten geboren. Also insofern ist die Distanz unheimlich groß geworden. Das führt dazu, dass sehr viele ganz allgemeine Fragen zum Leben in der DDR gestellt werden.
Doch wer von einem ehemaligen Häftling über den grauen Gefängnishof in eine Zelle und die Verhörräume geführt wird und dabei dessen persönliche Geschichte hört, der begreift schnell den repressiven Charakter der SED-Diktatur.
Das Eindrückliche, was den Diktaturcharakter der DDR ja so zeigt, ist eigentlich der Grund, warum diese Menschen hier in Hohenschönhausen inhaftiert wurden. Denn das sind ja vielfach Gründe, die wir heute überhaupt nicht in keiner Weise als kriminell bezeichnen würden. Wenn jemand das Land verlassen will, wird er ja nicht in ein Gefängnis gesteckt.
Der 80-jährige Friedemann Körner ist inzwischen der älteste von insgesamt 38 ehemaligen Häftlingen, die als Zeitzeugen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen arbeiten. Einige haben bereits aus Altersgründen aufgegeben. Die Gedenkstätte muss sich Gedanken machen über Geschichtsvermittlung ohne Zeitzeugen.
Das ist tatsächlich eines der Themen, die uns umtreibt im Moment,
sagt Gedenkstättendirektor Heidemeier. Mit Hilfe von KI lassen sich inzwischen Avatare produzieren, die auf Fragen von Besuchern antworten können. Ein ehemaliger Häftling als Avatar.
An der Stelle bin ich skeptisch,
sagt der DDR-Historiker.
Ich persönlich finde es schwierig, einen Dialog zu suggerieren, der eigentlich kein Dialog ist.
Helge Heidemeier setzt zunächst weiter auf Menschen statt auf KI. Vermehrt sprechen die Pädagogen der Gedenkstätte die Kinder von ehemaligen Inhaftierten an, bitten sie um Mitarbeit.
Sie haben natürlich, weil das in den Familien natürlich auch erzählt wurde, die Geschichte ihrer Eltern sehr intim parat. Aber auch ihr eigenes Erleben spielt da eine große Rolle. Und das ist tatsächlich auch was, was gerade jüngere Besucherinnen und Besucher dann schon auch packt.
Im nächsten Jahr will sich die Stasi-Gedenkstätte stärker mit der Umgebung des Gefängnisses auseinandersetzen. Noch unerforscht ist das angrenzende Sperrgebiet, in dem die Familien der Stasi-Funktionäre lebten, in dem es ein Waffenlager gab und Werkstätten, in denen unter anderem Abhörtechnik konzipiert und produziert wurde. Und eine Kooperation mit syrischen Menschenrechtsorganisationen ist geplant. Eine Ausstellung über das berüchtigte Foltergefängnis Setnaya. Genau wie die Stasi-Unterlagenbehörde ist auch die Gedenkstätte Hohenschönhausen für viele internationale Gäste ein Vorbild.
Aufarbeiten und künftiges Erinnern. Claudia van Laak berichtet über 30 Jahre Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Seit knapp 5 Jahrzehnten, da findet im Dezember jeweils in Havanna das Kuba-Filmfestival statt. Und das macht kritisches lateinamerikanisches Kino sichtbar, zumal in Krisenzeiten. Geldnot, Wirtschaftssorgen halten die Menschen nicht davon ab, Schlange zu stehen für Filme. Die Besucher kommen aber vorsorglich mit Taschenlampe, denn die Filme werden mit Strom aus Generatoren versorgt. Und Kubas Energieversorgung befindet sich in einer schweren Krise. Da kann schon mal das Lichtspieltheater im Dunkeln bleiben. Trotz angedrohter Repressionen üben Kubaner Kritik. So auch Filmschaffende, weiß Jenny Barke zu berichten.
Stockfinster ist es auf der Straße 23 und 12, an deren Kreuzung das gleichnamige Kino 23 y 12 steht. Motorräder tasten sich hupend voran. Die Ampeln sind tot. Vor dem Ticketfenster des Kinos brummt ein großer Generator. Das Gesicht des Verkäufers wird von einem kalten Taschenlampenlicht angestrahlt. Auf dem Weg in den Saal von Ventitresi Dosse flackern Handylichter auf. Filmfestival-Organisatoren leuchten die Treppe aus. Jenny schafft es nicht mehr rein. Sie ist traurig, sagt sie, wegen des Lärms kaum hörbar. Ich hätte nicht gedacht, dass trotz des Stromausfalls so viele kommen. Aber wir sind ja solche Begebenheiten gewohnt. Im Festival, aber auch bei wichtigeren Dingen im Leben. Währenddessen schwitzen drinnen die Zuschauer in tropischer Luft. Die Klimaanlage wird nicht über den Generator betrieben. Doch der Film, der findet pünktlich statt. Aufatmen beim Staat, der das Filmfestival überwiegend finanziert, und bei den Filmfestorganisatoren. Sie versuchen, das legendäre Festival am Laufen zu halten, doch viele Filme müssen ausfallen, sagt Presseleiter Ruben Ricard Infantes. Die Energiekrise ist für uns sehr herausfordernd. Fällt der Strom aus, versuchen wir, die Kanäle und Kabel auf ein Notfallsystem anzuschließen. Aber die Projektion gelingt nicht immer. Aber wir versuchen alles, mit viel Liebe. Treibstoff für die Stromversorgung ist knapp. Kuba ist auf Importe vom Partnerstaat Venezuela angewiesen. Die jüngsten geopolitischen Spannungen treffen Kuba empfindlich. US-Präsident Trump verkündet eine vollständige Seeblockade aller Öltanker von und nach Venezuela. Zudem blockieren die USA Geldtransfers und Ölimporte nach Kuba. Die Auswirkungen des US-Embargos tragen zur Lage bei, sagt der Politikwissenschaftler Carlos Alzugaray. Doch auch die Misswirtschaft der kubanischen Regierung ist schuld, analysiert er. Das große Problem ist die Instabilität der Regierungsentscheidungen. Für nichtstaatliche Unternehmen ist das ein Hindernis. Sie können nicht wachsen. Wir Kubaner merken, dass es uns jedes Jahr schlechter geht. Selbst Kubas Präsident Díaz-Canel spricht inzwischen öffentlich über die desaströse Lage, macht das US-Embargo für die Energiekrise, den Wirtschaftskollaps und die Inflation verantwortlich und beklagt die verheerenden Auswirkungen durch den Hurrikan Melissa. Auch die Kubaner sprechen immer kritischer über ihr Leid, trotz hoher Risiken. Einer von ihnen, der 28-jährige Abraham Echevarria. Wir waren bereits am schlimmsten Ort. 12 Stunden Entführung durch die Polizei, Verhöre, Folter. Sie wissen bereits, wer wir sind und wie wir denken. Er und seine Freunde fallen auf in Havanna. Sie sprayen Graffitis, häufig mit politischen Statements. Überall sprüht er seinen Schriftzug an morsche Ruinen, poröse Hauswände, an den Glanz vergangener Zeiten. Necesitas ser feliz. Du musst glücklich sein. Der Krise Havannas will er sich als Dokumentarfilmer nähern. Seine Theorie: die Ästhetik der Regierung bröckelt. Angesichts dieser Leere beginnen die Menschen, den öffentlichen Raum zu übernehmen und frei zu gestalten. Vor einigen Jahren wagte es niemand, hier über den Rasen zu laufen oder einen Fuß auf die Mauer zu setzen, weil es Strafen gab. Wie die Krise ihr Leben bestimmt, zeigen er und seine Freundin bei sich zu Hause. Dunkel liegen die Räume in der Dämmerung. Unterm Kühlschrank eine große Wasserpfütze. Es ist immer ein Risiko zu essen, sagt Freundin Lauren. Schon wieder ist nach 12 Stunden Stromausfall das Essen im Kühlschrank verschimmelt. Die 22-Jährige hat außerdem Schmerzen in den Gelenken, so schlimm, dass sie kaum greifen kann. Nachwirkungen von Chikungunya, die Mückenepidemie grassiert aktuell in Kuba, medizinische Versorgung gibt es kaum. Ständiger Mangel und Perspektivlosigkeit treiben vor allem junge Kubaner zur Auswanderung. Demografen schätzen, dass allein 2022 und 2023 bis zu 18% die Insel verlassen haben. Trotz Repressionen wollen Abraham und Lauren nicht ins Exil. Wenn wir Kuba verlassen, sind wir plötzlich zwei Künstler mehr im Ausland. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir, die in Kuba bleiben, einsamer sind als die, die gegangen sind. Denn alle, die gegangen seien, sie seien nun zusammen draußen. Doch die beiden wollen innerhalb Kubas für den Wandel kämpfen, mit ihrer Kunst, Graffiti und Film.
Berichtet Jenny Barke vom Kino Filmfestival in Kuba. Der israelisch-palästinensische Schauspieler Mohammed Bakri ist tot. Adelbert Sinjewski erinnert in den Kulturmeldungen.
Aktuell zu sehen ist Mohammed Bakri im Film Im Schatten des Orangenbaums, der für Jordanien ins Rennen um den Oscar geht. Einem jüngeren Publikum bekannt ist Bakri für seine Rolle in der US-Serie Homeland. Er war außerdem Autor mehrerer Dokumentarfilme, darunter Jenin Jenin. In dieser Doku setzt sich Bakri mit den Gefechten zwischen bewaffneten israelischen Soldaten und Palästinensern in der Stadt im Westjordanland 2002 während der zweiten Intifada auseinander und zeigte die weit verbreitete Zerstörung. Kritiker warfen dem Filmemacher Einseitigkeit vor zugunsten der palästinensischen Seite. Der Film wurde in Israel verboten. Es kam zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Auch im Gaza-Krieg, der mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel begonnen hatte, kritisierte Bakri die israelische Seite. 2023 wurde er in einem Beitrag im Deutschlandfunk Kultur wie folgt zitiert.
It's impossible now to work with Israeli.
Es sei für ihn im Moment unmöglich, mit israelischen Filmemachern zusammenzuarbeiten, und so ging es auch vielen anderen israelisch-palästinensischen Filmschaffenden. Bakri hat es immer als seine Aufgabe bezeichnet, für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern einzutreten. Bakri hofft, dass Israel verstehen werde, dass die Besatzung enden müsse. Es müsse zwei Staaten geben, denn so wie es jetzt ist, könne es unmöglich weitergehen,
sagte Mohammed Bakri. Er wurde im Norden Israels geboren und besaß die israelische Staatsbürgerschaft. Bakri wurde 72 Jahre alt. Im Alter von 81 Jahren ist der deutsche Schauspieler Uwe Kokesch gestorben. Einem breiten Publikum bekannt wurde er als Kommissario Brunetti in der ARD-Krimiserie Donna Leon. Diese Rolle übernahm er 2003 im Alter von knapp 60 Jahren. Das kommentierte Kokesch einmal so.
Also ich bin der älteste Anfänger, den es gibt. Ich habe alles vor mir. Die richtigen Filme, die richtigen Rollen, auch die Reife zu bekommen, die Gelassenheit. Ich habe noch alles vor mir. Ich bin gerade so über die erste pubertierende Phase weg,
sagte Uwe Kokesch. Später war er unter anderem in der preisgekrönten ARD-Serie Weißensee als Stasi-Offizier zu sehen. Im echten Leben hatte der in Cottbus geborene Kokesch als Jugendlicher vergeblich versucht, aus der DDR zu fliehen. Und noch einen Todesfall gibt es zu vermelden. Das langjährige Mitglied der britischen Gothic-Band The Cure, Gitarrist und Keyboarder Perry Belmonte, ist tot. Er gehörte nicht zu den Gründern der Band, sondern stieß nach einzelnen Engagements 1990 dauerhaft dazu. Er wurde 65 Jahre alt. Freude beim Museum Wiesbaden. Das Familienarchiv des expressionistischen Malers Alexei von Jawlensky ist aus dem schweizerischen Locarno in die hessische Landeshauptstadt gezogen. Wie das Museum jetzt mitteilte, wurden die 110 Umzugskartons mit Briefen, Gemäldelisten, Fotografien und Adressbüchern schon im Oktober nach Wiesbaden gebracht. Dort soll das Archiv als Forschungsarchiv Alexei von Jawlensky fortgeführt werden.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sanjaski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt sehr für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema doch, die Friedensgespräche in Florida. Ihnen einen guten Abend.